Jetzt können wir schon fast perfekt Farsi vom Blatt absingen und heute Morgen auch Hebräisch und Deutsch sowieso. Ich grüße euch alle heute Morgen zu diesem 10. Sonntag nach Trinitatis. Manch einer fragt sich, was diese Zählerei soll. Es gibt ein Kirchenjahr, in dem diese Feste vorgegeben sind, und das wissen wir ja bei Weihnachten und Ostern und Pfingsten, aber es gibt ja auch noch viel, viel mehr, was uns ansonsten, glaube ich, einfach verloren gehen würde, wenn wir nicht so einen Kalender hätten. Und da gibt es einen evangelischen. Und heute hat man festgelegt, am 11. Sonntag nach Trinitatis, also 11 Wochen nach Trinitatis, so, dass es einen Israel-Sonntag gibt. Israel soll bedacht werden. Beziehungsweise es gibt nicht nur diesen Israel-Sonntag hier, sondern es gibt ein Äquivalent bei den Juden in der Synagoge, allerdings erst in 14 Tagen, weil die haben ja einen Mondkalender, wir haben einen Sonnenkalender, dadurch verschiebt sich das immer so ein bisschen. Und sie feiern den Feiertag oder den Fastentag Tisha B'Av. Der Israel-Sonntag soll das Verhältnis von Christen und Juden thematisieren, unser Verhältnis zu den Juden. Und dabei soll es natürlich gezielt darum gehen, die antijüdischen und antisemitischen Vorurteile abzubauen und eher darüber nachzudenken, christlich sich in die Kritik nehmen zu lassen. Was bedeutet unser Verhältnis zu den Juden? Das heißt eben Selbstkritik üben. Wenn Jesus im Tagesevangelium aus Lukas 19, was wir gerade eben gehört haben, über Jerusalem weint, und das macht er, glaube ich, ganz ernsthaft, das ist nicht nur gespielt, sondern das kommt von ganzem Herzen. Er weint über Jerusalem und er klagt über Jerusalem. Und er sagt, wie oft habe ich, also im Namen Gottes, wie oft habe ich versucht, dich zusammenzuscharen wie eine Henne ihre Küken, und ihr habt nicht gewollt. Und deswegen, und dann kommt diese Prophetie, wird diese Stadt zerstört. Sie wird dem Erdboden gleichgemacht. Und genau das ist 70 nach Christus geschehen durch die Römer. Und dass das natürlich ein Tag der Trauer ist, wie auch die erste Tempelzerstörung, ist, denke ich, für uns nachvollziehbar. Und hat dies eben zum Inhalt, an diesem Sonntag auch darüber nachzudenken. Israel-Sonntag oder Gedenktag der Zerstörung Jerusalems. Wenn Jesus jetzt so über Jerusalem weint, worüber weint er? Weint er über die Juden zu dieser Zeit, in dieser Stadt? Weint er über Jerusalem im übertragenen Sinne, über das Volk Israel? Worüber weint er? Da gibt es viele Möglichkeiten, und eine vielleicht selbstkritische Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, dass Gott hier trauert. Wenn Jesus über Jerusalem weint, dann trauert Gott über das jahrhundertelange christliche Missverständnis, nämlich unsere Beziehung zu den Juden, das dazu geführt hat, dass immer wieder im Mittelalter zum Beispiel Pogrome ausgebrochen sind, Juden verfolgt worden sind, getötet worden sind, ob in Deutschland, ob in Russland. Und zuletzt natürlich der Holocaust mit 6 Millionen Juden, die getötet worden sind. Gott weint über uns. Unser Verhältnis zu Israel noch einmal bedenken. Das ist das Thema heute Morgen. Gott weint über uns, über Christen und auch Juden und vielleicht auch über die Palästinenser. Die gibt es ja auch noch da unten im Nahen Osten. Manchmal sind sie Christen, manchmal sind sie Moslems. Aber wir wollen heute uns konzentrieren auf Israel, auf die Juden. Dazu ist der Text aus Römer 9. 1 bis 8, 14 bis 16 vorgeschlagen, den ich jetzt gerne vorlesen möchte. Was ich jetzt sage, schreibt Paulus, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder und Schwestern, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat, und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen, Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. Es ist nun nicht etwa so, dass Gottes Zusagen hinfällig geworden wären, aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum wahren Israel. Nicht alle, die von Abraham abstammen, sind deshalb schon seine wahren Kinder. Vielmehr war zu Abraham gesagt worden, als deine Nachkommen sollen die gelten, die von deinem Sohn Isaak abstammen. Mit anderen Worten, nicht die leibliche Abstammung macht Menschen zu Kindern Gottes. Zu wahrer Nachkommenschaft Abrahams werden nur die gerechnet, die aufgrund der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, von ihm abstammen. Jetzt machen wir einen Sprung in diesem Text und es geht mit Vers 14 weiter. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist Gott etwa ungerecht? Niemals. Er sagt ja zu Mose, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Und wenn ich jemanden mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Soweit der Predigtext. Jene von uns, die ein Fernsehen zu Hause haben und immer wieder mal reinschauen, kennen vielleicht den Sender Sat.1 und bei diesem Sender auch eine Sendung mit dem Titel Bitte melde dich. Hat das jemand schon mal gesehen? Bitte melde dich. Wird von Jörg von Torra moderiert, ist abgesetzt worden, aber jetzt sehr erfolgreich fortgeführt von Julia Leischig. Man erfährt da zum Beispiel, allein in Deutschland kommen im Jahr 5000 Menschen abhanden. Die sind einfach weg. Wo sind die? Man verliert sich aus den Augen. Sie sind nicht da. Und diese Show, in Anführungszeichen, hilft einzelnen, zum Beispiel Geschwisterpaaren, sich wieder zu finden. Es gibt keine Adressen mehr, man weiß überhaupt nichts mehr voneinander. Und wir können uns wahrscheinlich vorstellen, wie angespannt, emotional das Ganze abläuft und welche Freudentränen da oftmals geweint werden, wenn dann zwei wieder zusammenkommen, die sich Jahre, Jahrzehnte nicht gesehen haben und so danach verlangt haben, wieder zusammenzukommen. In unserem Predigtext geht es heute auch um Geschwister. Es geht um Geschwister. Die haben sich verloren, aus den Augen. Die kennen sich überhaupt nicht mehr. Auf der Straße laufen sie aneinander vorbei und wissen gar nichts voneinander. Christen und Juden. Ihre Geschichte ist so alt, wie sie durch schlimme Fehler von beiden Seiten belastet ist. Von beiden Seiten. Waren die Juden am Anfang der christlichen Geschichte, als es losging mit den Christen, die größere und auch negativ wirkende Kraft? Kippte das Verhältnis der Christen zu den Juden mit den Jahrzehnten, Jahrhunderten natürlich völlig um. Die Christen sind riesig geworden und das Judenvolk ist natürlich klein geblieben. Die Christen haben dann ihren älteren Brüdern und Schwestern allerdings nicht im Namen Jesu und der Liebe, der Feindesliebe vergeben, was sie so negativ erfahren hatten, sondern sie haben mit barer Münze zurückgezahlt und noch eins draufgegeben. Dass die Juden die Christen am Anfang verfolgt haben, das lesen wir im Neuen Testament. Verfolgung, Tötung. Und das erleben Christen ja bis heute, wie wir wissen, und zwar schlimmer wie je. Hätten die Christen in früheren Jahrhunderten den Paulus in den drei Kapiteln Römer 9, 10 und 11 etwas intensiver studiert, weiß ich nicht, ob es zu solchen Pogromen wie in Deutschland und Russland hätte kommen können. Wenn sie es richtig gelesen hätten, was Paulus da schreibt, wir haben gerade eben seine Worte gehört. Doch selbst ein Dr. Martin Luther, der große Reformator, der die Bibel in- und auswendig kannte, sie übersetzt hat für uns ins Deutsche. Selbst Martin Luther, der die Juden zuerst liebte, aus ganzem Herzen, ist dann nachher ins blanke Gegenteil umgeschlagen, in einen Hass hinein, sodass es für die Nazis und ihre verkorkste Vorstellung von Menschen problemlos war, ihn heranzuziehen für ihre Spinnereien. Ist schlimm. Und das steht fest in der Geschichte geschrieben. Und das Ganze führte dann zu dem, was wir Holocaust nennen oder hebräisch die Shoah und mit Namen verbinden wie Auschwitz in Polen oder auch Mauthausen in Österreich. Und ich würde sagen, dass das, was da passiert ist, wenn man sich damit beschäftigt, menschlich gesehen diese Gräuel und Ungerechtigkeiten nicht zu vergeben sind, die da passiert sind. Und das war bis dahin die Krone des Verhältnisses zwischen Christen und Juden. Aber bis heute gibt es auch Bewegungen, selbst aus unseren freikirchlichen Reihen, die an der Aufarbeitung und der Versöhnung am Arbeiten sind. Der Marsch der Versöhnung ist ein Name, von dem wir sicherlich schon gehört haben oder gelesen haben. Letztes Jahr war es zum ersten Mal, dieses Jahr zum zweiten Mal, dass das veranstaltet worden ist hier in Graz. Juden einzuladen, Christen einzuladen, Wege zu gehen hier in Graz, wo die Juden verfolgt worden sind, wo sie malträtiert worden sind, wo die ganze Geschichte nochmal hochkommt, was Graz eigentlich mit den Nazis und mit den Juden und so weiter zu tun hat. Das sind ganz, ganz schlimme Sachen. Und was diese Gruppen vor allen Dingen uns lehren wollen, ist, dass selbst nach 70 Jahren Kriegsende diese Versöhnungsarbeit in Österreich sicherlich nicht abgeschlossen ist. Ganz bestimmt nicht. Es wird sogar behauptet, dass bis heute diese negativen Auswirkungen von dem, was damals ungerechterweise geschehen ist, von Christen den Juden gegenüber, immer noch negativ auf unserem geistlichen Leben lasten kann. Das ist ein ernsthafter Gedanke, mit dem man sich durchaus auseinandersetzen sollte, weil ich denke, da ist was dran. Paulus macht sich jetzt also an die Frage, die uns auch als Christen immer noch beschäftigt, nämlich die Frage nach dem Verhältnis von uns Christen zu den Juden. Was hast du für ein Verhältnis zu einem Juden oder zu einer Jüdin? Gott hat sich an dieses kleine Volk gebunden, das Volk Israel. Und Paulus wird hier an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob wir das so mitbekommen haben, er wird richtig emotional, tief emotional. Genau wie Jesus gerade eben über Jerusalem weint und sehr emotional wird, so ist Paulus hier sehr, sehr emotional an der Sache dran, wenn er uns versucht mitzuteilen, wie weit er bereit ist zu gehen, damit dieses sein Volk doch endlich den Messias erkennt und gerettet wird. Er möchte selber lieber verloren gehen, verflucht sein, damit sein Volk, seine Volksgenossen gerettet sind. Das ist so eine ganz andere Sprache, die wir hier von Paulus hören, als das, was wir vielleicht sonst schon über die Juden gehört haben. Zum Beispiel, die Juden haben den Sohn Gottes umgebracht. Habt ihr diese Aussage schon mal gehört? Könnte sogar in der Bibel drin stehen, oder? Gott hat sie bestraft. War das nicht Gottes Strafe? Damals? Hitler? Gott hat sie verlassen, eindeutig. Ausgezogen. Sie sind ja gar nicht mehr Gottes Volk. Das sind doch schon längst die Christen. Wir sind doch jetzt Gottes Volk. Diese und andere Aussagen, diese und andere Aussagen sind falsch. Sind falsch. Sie prägen unser Denken falsch. Und hindern uns bis heute, ein richtiges Verhältnis zu den Juden aufzubauen. Und es ist heute auch nicht einfach, mit Menschen über Israel zu reden, die mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut haben. Glaube ist für die, braucht man nicht. Aber selbst mit Menschen zu sprechen, die eben keine Christen oder sonstige religiöse Menschen sind, ist interessant zu erfahren, wie sehr man auch hier vielen Vorurteilen und Abneigungen begegnet gegenüber dem jüdischen Volk. Und meistens so getarnt mit der Kritik an der Tagespolitik Israels. Das bietet sich an, weil da laufen ja manchmal Sachen, wo man dann auch den Kopf schüttelt. Aber da sind noch andere Sachen. Das ist nicht nur diese Kritik, das ist nicht nur Neutralität, sondern da schwingen auch andere Gefühle mit. Und es ist die Frage, wo die eigentlich herkommen. Wie ist es in unseren eigenen Reihen? Schauen wir doch auf uns selbst. Wie ist unser Verhältnis zu den Juden? Wie gehen wir mit diesem Thema um? Und ich würde sagen, es ist umstritten in den Freikirchen. Selbst in einer Gemeinde kann es umstritten sein, was man über die Israelis so denkt und sagt. Die einen sehen in Israel das Volk Gottes, sie sehen sie mit einer rosaroten Brille. Alles, was die Regierung in Israel macht, ist nur richtig. Selbst das, wo man in Israel uneins ist über das, was da läuft, ist abgedeckt. Das ist die eine Gruppe von uns. Ich karikiere jetzt mal ein bisschen. Aber und die andere Seite, das sind die Israel-Kritiker, die sich dafür entschieden haben, in den Palästinensern das arme, verfolgte Volk zu sehen, das der Besetzungsmacht Israels wie David dem Goliath jetzt gegenübersteht. Und die Israel-Politik vergleichen sie mit der früheren Apartheid-Politik von Südafrika. Das sagt auch schon ganz schön was aus. Solche Leute gibt es auch unter uns. Und dann gibt es aber die viel größere Gruppe, glaube ich. Diese Gruppe würde ich nennen Israel-Vergessenheit. Man weiß darüber, aber es ist kein Thema eigentlich. Und das Alte Testament, naja, das Wichtige ist das Neue Testament und das Alte Testament, das kann man eigentlich schon fast, ich weiß nicht, vergessen. Und was das Thema auserwähltes Volk angeht, das ist ja überhaupt kein Thema. Paulus spricht genau umgekehrt von seinem Volk. Er gibt seinem Volk den Ehrentitel Israeliten. Wir wissen noch, Altes Testament, woher der Name herkommt, was er bedeutet. Gottes Streiter, Jakob am Jabok, kämpft, ringt mit Gott. Und ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Gottes Streiter, ein Ehrenname. Und ich denke, dass Paulus uns helfen kann, Orientierung zu finden, richtige Orientierung zu finden in unserem Verhältnis zu Israel. Und wir können unsere, und jetzt sage ich mal was, unsere älteren Brüder und Schwestern, wir haben ja dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn im Kopf. Da gibt es den jungen und den älteren Bruder, der jüngere, der erstmal weg ist, dann wieder heimkommt, der ältere, der immer zu Hause ist. In diesem Sinne spricht Jesus auch von Brüdern. Wir können unsere älteren Brüder und Schwestern im Judentum wieder neu entdecken und neu sehen lernen, was uns gemeinsam geschenkt ist, Christen und Juden, was wir beide haben, und was die Juden vielleicht immer noch mehr haben, als wir haben. Und hier kommt nun die lange Liste ins Spiel, die Paulus hier aufzeichnet, wenn er an seine Volksgenossen denkt. Gott hat ihnen so viel geschenkt. Ihnen gehört die Sohneswürde, schreibt er hier. Oder wir würden sagen, die Kindschaft Gottes. Sie sind Kinder Gottes, immer noch. Sie haben ein enges Verhältnis zum Vater im Himmel. Sie nennen ihn vielleicht nicht so häufig Vater, sie beten das Vaterunser nicht, wie wir das tun, aber diese Bezeichnung kommt von den Juden aus dem Alten Testament, Gott den Vater zu nennen. Ihnen gehört die Herrlichkeit. Was bedeutet das? Damit meint er die vielen Male bis heute, in denen Gott sich seinem Volk als mächtig und beschützend offenbart hat, gezeigt hat. Fangen wir an bei der Entstehungsgeschichte dieses Volkes, beim Auszug aus Ägypten, Durchzug durchs Rote Meer, die ganze Wüstenwanderung, Einnahme und so weiter und so fort, bis, sage ich mal, 1967, das ist das Letzte, was mir so grob im Kopf ist, Sechstagekrieg. Eine Übermacht steht den kleinen Israelis gegenüber und in 6 Tagen machen sie nieder und behaupten ihr neues Land. Israel lebt wieder. Das sind alles so Geschichten, wo man, denke ich, wenn man mit dem richtigen Auge hinschaut, spüren kann, Israel ist mehr. Mehr als jedes andere Volk in den Augen Gottes. Nun, Kinder Gottes zu sein und Herrlichkeit Gottes zu erleben, das sind allerdings beides Dinge, die Christen und Juden haben, erfahren. Wir sind Kinder Gottes, wie auch Sie, selber Vater. Wir erleben Gott, den Lebendigen, durch Jesus Christus. Sie erfahren ihn durch andere Vermittler. Aber es gibt vieles, was Sie haben und wir nicht. Zum Beispiel die Verheißungen. Die Verheißungen, die Gott Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat, die gehören nur Ihnen. Zum Beispiel die Verheißung des Landes Israel, des gelobten Landes. Sie wurden von Gott nie außer Kraft gesetzt. Das kann man nachlesen im Alten Testament. Nie. Und darauf haben sie 1948 auch bestanden. Warum soll das ihr Land sein? Weil Gott uns das verheißen hat. Und das ist schon sehr lange her. Und er hat es nie zurückgenommen. Und jetzt haben sie es wieder, nach fast 2000 Jahren. Diaspora. Nenn mir ein Volk, das so etwas erlebt hat. Über tausende von Jahren verschwunden von der Bildfläche und auf einmal wieder in Existenz. Ist das ein Fingerzeig Gottes? Wenn es das nicht ist, was ist es dann? Gott steht zu seinem Wort und er bleibt seinem Wort treu. Gott hat seinen Segen an Israel gebunden. Er sagt, ich will segnen, die dich segnen, sagt er zu Abraham und seinen Nachkommen. Und ein bisschen weiter sagt er dann, ich will verfluchen, die dich verfluchen. Ups. Wir Christen haben das jüdische Volk, die Nachkommen Abrahams, erniedrigt. Ich versuche es mal halbwegs neutral auszusprechen. Wir haben das Volk Gottes erniedrigt in Gedanken, in Worten und in Taten. Und tun es teilweise immer noch, weil es komischerweise in vielen Köpfen drin steckt und auch gar nicht so leicht ist, wieder rauszukriegen, was da drin steckt. Uns Christen war immer bewusst, dass man sich nicht selber segnen kann, sondern wir brauchen Gott, der uns segnet. Aber dass Gott seinen Segen an Abraham und seine Nachkommen über Sarah und Isaak gebunden hat, das ist, glaube ich, übersehen worden irgendwo. Und das große Gottesprojekt des Segens für alle Menschen, das Gott mit Abraham begonnen hat, ist durch unser Verhalten und unser Umgang mit den Juden gestört worden. Warum die Christen für andere oft kein Segen waren, warum die Kirchengeschichte statt Segensgeschichte teilweise eher einer Fluchgeschichte gleicht, hat vielleicht hier seinen Ursprung. Aber durch Christus konnten und können wir neu anfangen in unserer Beziehung zum Judentum. Dies allerdings nur dann, wenn wir erkennen, dass es nicht unser Verdienst ist, dass Christus sich uns gezeigt hat, sondern es Gottes Erbarmen ist, dass es an seinem Wollen liegt. Das ist der theologische Duktus hier. Ein ganz wichtiger Aspekt: Gott erwählt, wen er will, er erbarmt sich über den, den er will. Es ist nicht unser Verdienst, wenn wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu erkennen, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Das haben wir durch die Reformation ja wieder neu belebt. Es ist ein Geschenk Gottes. Deshalb ist jegliches Überlegenheitsgefühl fehl am Platz, sowohl gegen Nichtchristen wie eben auch Juden. Wir brauchen uns nicht überlegen fühlen. Die Überheblichkeit der Christen den Juden gegenüber hat in der Geschichte unermesslichen Schaden angerichtet. Gott ist frei in seiner Erwählung. Er entscheidet aus seiner Souveränität heraus. Er schuldet niemandem etwas. Er schenkt freiwillig, wem und was er will. Und das heißt, die Sonderstellung Israels bleibt. Die Sonderstellung Israels bleibt, das Volk ist und bleibt die erste Liebe, oder wie es in den Psalmen ausgedrückt wird, Israel ist der Augapfel Gottes. Und wenn ihr wisst, wie ihr euch um euren Augapfel kümmert, wenn da eine Fliege reinkracht, dann könnt ihr euch in etwa vorstellen, was es bedeutet, wie sich Gott um Israel kümmert. Es ist ergreifend, wie groß und wie stark die Liebe Gottes zu Israel ist. Durch den Propheten Jeremia sagt Gott zu Israel: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und Gott hat sich festgelegt: Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Im Hosea 2, Vers 12. Er hat sich für immer an sein Volk Israel gebunden. Er liebt sein Volk in alle Ewigkeit. Und das, obwohl Israel sich immer wieder von Gott losgesagt hat. Es ist faszinierend, was wir aus dieser Geschichte Gottes mit Israel lernen. Das Volk Israel ist nichts Besseres, ist wirklich nichts Besseres als wir. Aber Gott hat es sich aus seiner Freiheit, aus seinem unergründlichen Ratschluss ausgewählt. Er wird oft enttäuscht von seinem Volk und trotzdem, Gott hört nicht auf, Israel zu lieben, trotz der Widerstände, die sich ihm entgegenstellen. Das ist eine Geschichte. Über 3000 Jahre Glaube und Unglaube, Vertrauen und Ungehorsam, und Gott gibt sein Volk nicht auf. Er bleibt ihm treu für immer. Er bricht sein Versprechen nicht. Und das ist ja was ganz Grundlegendes für uns. Gott steht zu seinem Versprechen, die er Menschen gegeben hat. Er lässt sich nicht von seinem Weg abbringen. Das gilt auch für Gottes Weg mit uns. Er hat uns zum Glauben gerufen, er hat uns zu seinen Kindern gemacht und uns so in seine Liebe mit hineingenommen. Und dass er Israel treu geblieben ist über tausende von Jahren, damit will er dir und mir auch sagen: ich stehe zu dir. Ich liebe dich. Ich gebe dich nicht auf. Auf meine Treue kannst du dich verlassen. Versuchen wir zum Schluss ein paar praktische Dinge zu finden. Dass Gott sich für alle Ewigkeit mit Israel verbunden hat, das kann uns Christen nicht kalt lassen. Da können wir nicht so tun, als wenn das nicht wichtig wäre. Wenn wir Gott lieben, können wir mit diesem Volk, das Gott so sehr liebt, an dem Gott so sehr hängt, nicht gleichgültig umgehen und ihm gegenüberstehen. Was von uns Christen heute gefordert ist und was Israel mehr denn je braucht, ist eine tiefere Sicht. Dass wir dieses Volk eben nicht nur aus der Tagespolitik heraus bewerten, was wir so von den Medien hören, was wieder läuft und wer was schuld ist, sondern dass wir sehen, hier läuft eine Geschichte mit Gott ab, neben der Tagespolitik, beides anschauen und sehen. Eine 3000-jährige Geschichte mit dem Gott, an dem wir selber auch glauben. Das heißt nichts anderes, dass wir versuchen sollen, das jüdische Volk mit den Augen Gottes zu sehen. Und er sieht das Volk in Liebe. Und das verbindet uns für immer mit unseren jüdischen Geschwistern. Eigentlich. Und wie kann das praktisch aussehen? Durch Begegnung. Wer von euch kennt einen Juden? Hat Freundschaft, Beziehung? Super. Sowas angehen. Wie kann das passieren? Ich habe es da leicht. Ich bekomme immer Einladungen zugeschickt von der Synagoge, wenn mal ein Gedenktag ist oder so. Und das ist ganz wichtig. Ich stehe da nicht als Bruno Gaspar, sondern ich stehe als Vertreter der Baptistengemeinde Graz und sage damit, ich trete in die Solidarität mit euch Juden hinein. Ich weiß, dass hier Unrecht geschehen ist, in Graz und so weiter und so fort. Und da kommt eine ganze Menge raus. Wir stehen auch heute noch zu euch. Ohne dass ich ein Wort sage, ich bin einfach nur da. Aber es gibt Tage der offenen Tür, es gibt andere Veranstaltungen. Und hier habe ich ein Schmankerl vor ein paar Tagen bekommen von der Synagoge. Und zwar einen Crashkurs Judentum. Der wird in der Synagoge angeboten von den Juden selber. Wer Interesse hat, an 3 Nachmittagen mal so richtig zu lernen und hineingenommen zu werden, wie das jüdische Leben eigentlich funktioniert, woran man glaubt, wie die Sache läuft. Es kostet ein bisschen was und man muss sich bis 21. August anmelden. Wer ein Interesse hat, hier gäbe es eine sehr konkrete Art und Weise, in Beziehung zu treten. Ihr könnt auch nach Israel reisen. Wer war schon mal in Israel? 1, 2. Es lohnt sich. Die Reise lohnt sich und überhaupt dieses Volk kennenzulernen und die Situation kennenzulernen. Die wissen schon lange, wie das ist, wenn täglich fast ein Attentat passiert. Für uns ist das im Moment neu. Die kennen das eigentlich von Anfang an. Aber es ist sicher genug, dorthin fahren zu können und manche Orte sich anzuschauen, wo Jesus wohl gelebt hat. Man kann Vereinigungen unterstützen, die Brücken bilden zwischen Christen und Juden. Beim Deutschen Baptistenbund gibt es Dienste in Israel, die schon über Jahrzehnte, besonders an junge Menschen, Möglichkeiten vermitteln, dort zu arbeiten, für eine gewisse Zeit persönliche Begegnungen zu haben, zu helfen und hier etwas aufzubauen, hier Versöhnungsarbeit auch in dieser Weise zu tun. Und darüber hinaus gibt es auch messianische Juden, auf die ich hinweisen möchte. Das sind Juden, die heute noch Christ werden. Gibt es auch. Und die darf man auch unterstützen. Ich stehe mit einer Gruppe von denen in Verbindung und wir haben massig Hefte immer wieder von diesen Gruppen, die uns zugeschickt werden. Ich glaube, wir machen davon gar nicht so sehr Gebrauch. Man muss auch da eine Beziehung zu haben, sonst funktioniert das eh nicht. Das sind also Möglichkeiten, um hier in Kontakt zu treten. Es wird für uns und Israel ein Segen sein, wenn wir einander begegnen, uns einander freuen, uns als Brüder und Schwestern wahrnehmen und gemeinsam den Gott danken, der uns gleichermaßen mit seinem Erbarmen begegnet.